Als ich das letzte Mal gepredigt habe, da haben mir gleich mehrere Personen als Feedback mit auf den Weg gegeben. Martin, das war grundsätzlich gut, aber es wäre schön, wenn du deutlich mehr aus der Bibel heraus sprechen und argumentieren würdest. Wir hatten zwischendurch das Gefühl, wir hätten es mit einem Live-Coaching zu tun. So, liebe Wuppertaler, das müsst ihr jetzt heute ausbaden, dass ich dieses Feedback gekriegt habe. Weil denen neulich zu wenig Bibel in meiner Predigt drin war, schmeiße ich heute nur so um mich damit herum. Um auch für einen gewissen Ausgleich zu sorgen, nicht? Montag 9.07 Uhr, Frau Reutershagen sitzt vor ihrem Hausarzt Herr Dr. Wiesner und beichtet: Herr Doktor, ich habe wieder gesündigt. Gestern hatte Trude Ottersberg Geburtstag und es gab Sahnetorte. Und das hat meinem Cholesterinwert gar nicht gefallen. Mittwoch 12.04 Uhr, Thorsten Schröder verließ die Nachrichten der Tagesschau. Das Kraftfahrtbundesamt gibt bekannt, die Eintragung von Verkehrsstößen durch Bundesbürger im Sündenregister für alle Verkehrsteilnehmer in Deutschland hätte durch die Umstellung des Punktesystems und der damit verbundenen Kriterien deutlich nachgelassen. Freitag 18.43 Uhr. Paul muss Karin gegenüber gestehen, dass er vorhin gelogen habe. Er wäre am letzten Abend nicht deshalb so spät nach Hause gekommen, weil er seinem Kumpel Thomas noch beim Zusammenbauen seines Staubsaugers geholfen hätte, sondern schlicht, weil er zu besoffen war, den Weg zurückzufinden. 3 Minuten später bricht dem Küchenstuhl, auf dem Paul sitzt, das Stuhlbein durch und Paul landet auf dem Hosenboden. Daraufhin raunt Karin, sehr leise, aber so gerade eben noch hörbar vor sich hin: Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ich glaube, dass dem deutschen Volksmund eine Sehnsucht abspürbar ist, die durchaus auch all denen bekannt ist, die zu christlichen Kreisen und Gemeinden gehören. Dass Sünde bestmöglichst eingrenzbar ist. Dass Sünde sich auf klar identifizierbare Themen und Taten zurückführen lässt, damit man das Sündigen möglicherweise möglichst stufenweise zurückfahren kann, um gut vor Gott dastehen zu können. Das würde das Thema Sünde auch überschaubar machen, wenn es da einen roten Bereich gäbe und meinetwegen auch noch einen gelben Bereich gäbe und halt aber eben auch einen grünen Bereich. Man könnte sich auf einige Handlungen im Alltag konzentrieren, man hätte aber den Rest des Lebens Sommerferien. Das bewirkt zum einen aber die auffällige Tendenz, dass Menschen vor allem sehr genau zu wissen scheinen, was Sünde alles ist, dass sie selbst weniger davon betroffen sind, aber dass vor allem beim anderen etwas nicht in Ordnung sein kann. Schließlich würde ja vor allem der andere in Sünde leben, auf dem man dann zeigen kann: Sie isst zu viel Torte. Sie wird zu oft geblitzt. Er lügt sich sein Leben schön. Und ich habe hier bewusst nur harmlose Beispiele verwendet. Diese Tendenz ist nicht neu. Überall dort, wo Sünde Thema war und ist, tritt die Suche danach auf, was denn genau Sünde ist, damit man sich selbst möglichst davor bewahren kann, in den Tatbereich der Sünde einzutreten. Oder gar auf einen anderen zu zeigen, er oder sie würde in Sünde leben oder einem sündigen Beruf nachgehen oder wieder und wieder sündigen. Aber ist das die Art und Weise, wie Gott auf diese Welt schaut? Es ist zunächst so, als würde Jesus diesen Verdacht bestätigen. Als er eines Tages eine Frau davor bewahrt, von Schriftgelehrten und Pharisäern wegen begangenen Ehebruchs gesteinigt zu werden, gibt er ihr zuletzt noch mit auf den Weg: Gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Und als er erneut denjenigen wieder trifft, den er nach 38 Jahren Krankheit am Teich Bethesda wieder gesund gemacht hatte, gibt er ihm noch mit auf den Weg: Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Das Ganze findet bei Jesus noch eine massive Steigerung. In seiner großen Rede vom Weltgericht im Matthäusevangelium, in der der Menschensohn Jesus als Weltenrichter alle vor ihm versammelten Völker einteilt in zwei Gruppen. In eine Gruppe, die als Verfluchte in das ewige Feuer der Hölle eingehen sollen, und in eine zweite, die als Gesegnete das Reich des himmlischen Vaters ererben sollen. Da stellt Jesus klar, dass das Unterscheidungskriterium für die Menschen, die der verdammten Gruppe hinzugefügt werden, und für die Menschen, die der erretteten Gruppe hinzugefügt werden, jeweils daran festgemacht wird, ob der eine seinem Mitmenschen zu essen gegeben hat oder zu trinken gegeben hat oder ob er seinen Mitmenschen mit Kleidung ausgestattet hat oder im Gefängnis besucht hat. Was du einem meiner Geringsten getan hast, das hast du mir getan oder auch nicht, je nachdem. Sin matters, könnte man sagen. Sündigen ist relevant, wirkt sich aus und findet seine Entsprechung spätestens nach dem Tod. Und gemeint ist jeweils das einzelne Handeln des Betroffenen, ob du und ob ich gesündigt haben oder nicht, wie wir so im Allgemeinen gelebt haben. Dem wollte eines Tages mal einer ganz genau auf die Spur kommen. Er wollte es genau wissen. Wie kann ich mich für das ewige Leben qualifizieren? Die Antwort von Jesus: Das kannst du eigentlich selbst herausfinden. Was steht geschrieben im Gesetz des Mose, in der Tora, den fünf Büchern Mose? Da steht, antwortet der Fragesteller, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Völlig unbeeindruckt, so stelle ich mir das jedenfalls vor, antwortet Jesus sinngemäß, na siehste, weißt doch alles. Ja, aber redet der Fragesteller weiter, woher weiß ich denn, wer mein Nächster ist? Woher weiß ich, wem ich zu essen und trinken geben soll? Woher weiß ich, wen ich einkleiden soll und wen ich im Gefängnis besuchen soll? Daraufhin erzählt Jesus eine Geschichte. Eines Tages ging ein Mann hinab nach Jericho. Eines Tages unternahm ein Mann eine längere Wanderung und ging einen recht einsamen Weg entlang. Er hatte davon gehört, dass es Straßenräuber in dieser Gegend geben sollte, hatte aber gehofft, dass er ohne Zwischenfall an seinem Zielort ankommen würde. Er sollte sich gewaltig geirrt haben. Gerade als es auf dem Weg so richtig einsam geworden war, passierte es. Er wurde von einer ganzen Bande zusammengeschlagen, bis auf die Unterwäsche ausgeraubt und dann einfach fast tot liegen gelassen. Einige Zeit später näherte sich ihm ein Priester, der denselben Weg entlang wanderte. Das Opfer, das zusammengeschlagen wurde, sah diesen Priester mit halber Kraft aus dem Augenwinkel heraus und hoffte, dass ihm der Priester helfen würde. Aber der ging einfach vorbei. Nochmal etwas später näherte sich ein Levit dem Opfer, ein Tempeldiener. Einer, der im Tempel in Jerusalem nach dem Rechten schaute, auf die Räume und auf die Geräte des Tempels achtete und den Priestern zuarbeitete. Aber auch dem fiel nicht ein, sich auch nur herunterzubücken und nachzufragen, ob er irgendwie helfen könnte. Bis hierher eine völlig normale Geschichte. Ich meine, wir lesen diese Geschichte heute aus anderen Augen. Wir möchten uns aufregen und sagen, what? Da liegt ein Schwerverletzter und ein Priester und ein weiterer kirchlicher Mitarbeiter kommen an diesem Verletzten vorbei und gehen einfach vorbei, ohne zu helfen. Man stelle sich diese Schlagzeile heute mal vor, in all der Hysterie, in der wir heute leben. Die zwei wären aber schneller weg vom Fenster, als wir Pabalapap sagen könnten. Aber die Zuhörer um Jesus herum, die werden das nicht gedacht haben. Die wussten alle aus dem FF, dass diese beiden sich vollkommen korrekt verhalten hatten. Dass sie sich so verhielten, wie man seinerzeit annahm, dass es Gott wohlgefällig wäre zu leben. dass sich ein wahrer Israelit und erst recht ein israelitischer Priester in Acht zu nehmen hatten vor dem Kontakt mit dem Blut eines Toten. Schließlich weist dieselbe Tora, das Gesetz des Mose, auf das Jesus selber eingangs selbst hingewiesen hatte, eindeutig darauf hin. Levitikus 21. Und der Herr sprach zu Mose, sage den Priestern, sage den Söhnen Aarons und sprich zu ihnen, ein Priester soll sich an keinem Toten seines Volkes unrein machen, außer an seinen nächsten Blutsverwandten, an seiner Mutter, seinem Vater, seinem Sohn, seiner Tochter, an seinem Bruder und an seiner Schwester, die noch Jungfrau und noch bei ihm ist, die keines Mannes Frau gewesen ist. An all denen darf er sich unrein machen. Sonst soll er sich nicht unrein machen an irgendeinem, der ihm zugehört unter seinem Volk. Er würde sich entheiligen. Numeri 5, viertes Buch Mose. Gebiete den Israeliten, dass sie aus dem Lager schicken, alle Aussätzigen und alle, die Eiterfluss haben und die an den Toten unrein geworden sind. Kein Aufreger bis hierher. Aber die Geschichte, wie so viele von Jesus, wird noch zum Skandal. Und dem Fragesteller vom Anfang dürfte jetzt schon so einiges nicht mehr ganz klar gewesen sein. Es folgt der Höhepunkt. Zuletzt kam ein Ausländer vorbei, ein Samariter, einer aus dem Volk, das in der Region Samariens sesshaft geworden war und die sich in den Jahrhunderten vor dem Jahre Null, in dem ungefähr Jesus geboren wurde, vom israelitischen Volk abgespalten hatten, in einer Region westlich des Jordans, nördlich von Jerusalem, für sich lebten und sogar ihren eigenen Tempel hatten. Und wenn eines ein eindeutiges Zeichen für Glaubensabfall in dieser Zeit war, dann, wenn welche so taten, als wären sie Juden, aber nicht wirklich waren und unmöglich sein konnten. Schließlich hatten sie ein eigenes Heiligtum, einen eigenen Tempel, der nicht in Jerusalem stand. Aber Gott gibt's doch nur einmal. Und er hat auch nur einen einzigen Sitz auf dieser Erde, nämlich im heiligen Tempel zu Jerusalem. Wer Gott anderswo anbetet und ihm gar einen eigenen Tempel baut, der kann nicht rechtgläubig sein. So ein Samariter kommt also schlussendlich auch noch an dieser Stelle vorbei. Ein Abtrünniger, ein Ungläubiger, ein Ausländer, ein im Grunde von vorn bis hinten Verachteter. Ein Putin, wenn man so will. Der aber bleibt stehen, beugt sich herunter, leistet erste Hilfe, so gut er kann, und bringt den Verletzten dann zur nächsten Gaststätte, die an diesem Wanderweg lag, quartierte ihn dort ein und bezahlte seine Rechnung im Voraus. Bis hierher läuft den Umherstehenden von Jesus schon der Schaum vor dem Mund zusammen. Was für eine furchtbare Geschichte ist das? Was für ein Skandal? Denn natürlich kapierten alle, dieser Typ soll jetzt, laut Jesus, unser aller Vorbild sein. Darauf läuft das gesamte Szenario doch hinaus. Was fällt dem ein? Was wagt der sich hier eigentlich? Aber Jesus setzt noch einen drauf. Er geht zuletzt auf den zu, der ihm diese Frage stellte, nämlich, wer ist denn mein Nächster? Nimmt ihm die Frage von der Zunge und dreht sie einfach um. Was meinst du? Wer von diesen dreien ist dem Opfer zum Nächsten geworden? Boah. Jesus. Die Geschichte wäre so schön, so verständlich und auch so wunderbar eindeutig moralisch zu verstehen, wenn du sie einfach mal überschaubar und schlicht erzählen könntest. Gib uns eine klare Anweisung. Wem sollen wir helfen und wem sollen wir alles nicht helfen? In wem sollen wir einen Mitmenschen erkennen und in wem alles nicht? Wen können wir getrost ignorieren, weil er unrein ist oder weil er nicht zu uns gehört, weil er ein Ausländer ist, weil er sexuell anders orientiert ist, weil er anders glaubt oder weil er aus Bayern kommt? Und woran erkennt man Sünde? Wann sündigen wir und wann nicht? Und wer von den anderen, bitte sehr, ist ein Sünder und wer alles nicht? Jesus, gib uns bitte eine einfache Antwort. Nee, gibt er nicht. Er dreht die Frage um und fragt auch heute noch uns, wem können wir der Nächste sein? Und wir ahnen, Jesus-Nachfolger und Jesus-Gläubige werden mit einem Auftrag in diese Welt geschickt, der nur ein einziges Ende kennen kann. Die Zuweisung von dir und von mir, all denen gegenüber, die sich getrost vor der Tür zum ewigen Feuer der Hölle einreihen dürfen. Denn wir alle gehen jeden Tag x-mal hinab nach Jericho. Und wir alle kommen jeden Tag x-mal an einem Mitmenschen vorbei, dem wir der Nächste werden können, dem wir zu essen geben könnten, dem wir zu trinken geben könnten, dem wir besuchen könnten oder dem wir einkleiden könnten. Und tun es auch oft genug nicht. Und wenn dann Jesus eines Tages fragt, bist du einem meiner Geringsten zum Mitmenschen geworden? Hä? Ja, wer bitteschön kann da vor dem Thron des Weltenrichters stehen, seine Hand heben und sagen, bin ich's vielleicht, Herr? Wenn das Sünde ist, wenn Sünde etwas ist, das an eine einzige Tat des Menschen gekoppelt ist und der Mensch sich als Schaf nur über ein möglichst sündenfreies Verhalten für Gottes Himmel qualifizieren kann, dann hat Gott echt ein riesiges Problem. Sein Himmel dürfte nämlich ziemlich leer bleiben. Ist denn tatsächlich vorstellbar, dass ausgerechnet dieser Gott, dieser so sehr hat Gott die Welt geliebt Gott, seine Menschen auf einen Weg beordert, auf dem sie sich bitteschön durch Nächstenliebe für seinen Himmel qualifizieren sollen, aber auf dem sie letzten Endes die Frage, ob sie sich denn wirklich um alle Benachteiligten und den Abgehängten und den Ausgeschlossenen und den Armen und den Hungernden und den Stigmatisierten und den Bloßgestellten und die Minderheiten gekümmert hätten, dass er sie letzten Endes auf einen Weg der Taten und der Handlungen beordert, auf dem sie gar nicht anders können, als zu straucheln und sich damit selbst letztlich zu disqualifizieren. Und überhaupt sind nicht auch wir immer wieder auch hungrig und durstig und nackt und im Gefängnis? Gehören nicht auch wir immer wieder zu den Geringsten, die dringend einen Nächsten bedürfen? Ist das die Sünde, die uns von Gott trennt? Die einzelne Tat, die einzelnen Handlungen, das einzelne am Mitmenschen vorbeilaufen, um sich nicht mit seinem Blut zu verunreinigen. Sorry, das war leider nichts, du sündiger Bock. Tschüssikowski. Ich möchte die Frage umformulieren. Wie belastbar ist eigentlich das Kreuz von Jesus und die Errettung des Sünders durch Gott? Also wie groß und wie tragfähig ist seine Gnade, wenn er am Ende dennoch davon abhängig ist, wie du lebst und wie ich lebe und wie stark deine Sündenwaage ausschlägt vor ihm und wie stark meine Sündenwaage vor ihm ausschlägt, wenn wir am Ende auf diese Waage gestellt werden? Oder wie sehr könnte Paulus recht haben, wenn er in seinem Brief an die Römer schreibt, dass weder Tod noch Leben, noch Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Sünde, das ist etwas viel, viel Größeres als Sahnetorte, als zu schnelles Fahren, als besoffen sein, verheimlichen und als an einem Verletzten vorbeigehen. Sünde, das ist Trennung von Gott, Vertrauensverlust des Menschen zu Gott, eine massive Beziehungsstörung zwischen Mensch und Gott, über die die Bibel blumig berichtet, sie hätten mal Weiland in einem Garten zusammengelebt, was von uns heute keiner mehr so empfinden dürfte. Sünde, das ist Verführung auf allerhöchstem Niveau. Das ist die permanente Situation des Menschen, immer nur zwischen dem kleinen Übel und dem anderen kleinen Übel abwägen zu müssen. Sünde, das ist der einzige Grund, warum der Mensch überhaupt so etwas wie Moral oder Verhaltenskodexe oder Ethik entwickeln musste. Sünde, das ist, wenn du in die Welt schaust und dir schauerlich auffällt, irgendwo reißt es immer wieder ein. Da wird repariert und weiterentwickelt und sicherer gemacht und dann reißt es wieder auf. Ein neuer Krieg entsteht, neue Habgier entsteht, neue Ausbeutungsformen entstehen, neue Geschichten, wie das Ganze zu interpretieren sei, entstehen. Sünde, das ist, wie es eine Freundin mal versuchte, exemplarisch darzustellen. Wir haben am letzten Wochenende im Garten gearbeitet und alles Unkraut und allen Wildwuchs zurückgeschnitten und dabei auch versucht, unsere wunderschöne Weide vom in die Baumkrone hineingewachsenen Efeu zu befreien. Dieser Efeu, der hatte den Baum wie eine Schlange im Würgegriff, als würde er dem Baum nicht mehr hergeben. Die Weide hatte echt Mühe, ihre gesunden Triebe noch durch das Dickicht des Efeu hindurchzukriegen, hin zur Sonne, um dennoch zu wachsen und zu gedeihen. Das ist Sünde. Das ist unsere Lebenswirklichkeit, die Matrix, in die hinein der Mensch geboren wird, die ihn immer und immer und immer wieder neu verführt und uns die Voraussetzung für Scheitern, Unvollkommenheit, Begrenztheit, Machtgier, Streit, Habgier und Krieg besorgt. Eine Macht, die uns im Griff hat und aussaugt. Wer also sündigt, hat Anteil an der Sünde, produziert aus der Sünde heraus, bewegt sich in der Sünde, also jeder immer und permanent. Ob er nun Christ ist oder nicht, ob er links herum ist oder rechts, einfach jeder. Und es ist Paulus klugen Kopf zu verdanken, dass wir das Konzept der Erbsünde vorliegen haben. Seid ihr noch mit mir? Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Und so ist durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen. Da hat noch keiner irgendetwas getan. Da hast du noch nichts angestellt. Es reicht, dass du in dieser Welt lebst. Als Nachfahre Adams bist du ein Sünder. Was für eine befreiende Botschaft. Aber Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern ich hasse, was ich tue. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, also das, was ich nicht will, genau das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich deswegen erlösen von diesen todverfallenen Leibe. Es ist also exakt dasselbe Gesetz, auf das Jesus den Fragesteller vor dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter hinweist, das den Menschen vor Gott überhaupt erst anklagt. Oder noch präziser ausgedrückt, der Mensch scheitert an diesem Gesetz. Und die Sünde klagt den Menschen als am Gesetz Gescheiterten an. Und Gott steht vor diesen Menschen, der scheitert und scheitert und scheitert und scheitert an Gottes Anspruch, irgendwie gerecht zu werden, so wie Gott gerecht ist. Und Gott erbarmt sich über seinen geliebten Adam, den er damals schon suchte, und deshalb rief Adam: Wo bist du bloß? Und löst sein eigenes Problem, dass dem Menschen das eigentlich gute, auf Gott und den Mitmenschen ausgerichtete Gesetz zum Fluch und zur Anklage geworden ist, und nimmt alle Schuld, die auf dem Menschen lastet, weil er aus der Sünde heraus sich immer wieder nur am Gesetz, an der Gerechtigkeit Gottes und an seinem Mitmenschen vergreift. Auf sich. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er schrie laut auf, neigte den Kopf und starb. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Fragt Paulus auf völlig nachvollziehbare Art und Weise. Und sagt dann, das sei ferne. Das gute Gesetz Gottes, das du sollst Gott lieben und das und deinen Mitmenschen wie dich selbst, dem du jederzeit zum Nächsten werden kannst, wenn du es willst. Das bleibt gutes Gesetz. Und wir sind aufgefordert, nicht immerzu danach zu fragen, was denn nun genau Sünde ist, was wir denn bitte sehr tun, nichts zu vermeiden versuchen. Wir sind vielmehr dazu aufgefordert, hinabzugehen nach Jericho und zu schauen, wem wir ein Nächster werden können, weil es nur schlussfolgerichtig gefolgert ist, als Erlöste vom Kreuz wegzugehen und der Aufforderung Gottes nachzukommen, sein gutes Gebot ernst zu nehmen. So wie er unsere Schuld aus Sünde, die Jesus mit ans Kreuz brachte, ernst nahm, aber aus Liebe auf sich nahm. Will mir jemand nachfolgen? Willst du mir nachfolgen? Dann verleugne dich selbst und nimm auf dich dein eigenes Kreuz. Drehe dich nicht mehr permanent um deine eigene Rechtfertigung, wie du möglichst aus eigenem Handeln heraus am Ende der Zeit dich vor der richtigen Tür stehend einreihen könntest, sondern werde zu einem Bewegten der Liebe, der zum Mitmenschen anderer wird, so wie ich dein Mitgott wurde. Werde den anderen zum Mitmenschen, so wie ich dein Mitgott wurde. Einem anderen zum Mitmenschen zu werden, sich um seine Bedürfnisse mitzukümmern, um das, was ihm gut tut, das können wir seit Karfreitag sehr gut und befreit tun. Und das sollen wir nach wie vor auch tun. Aber nicht mit einer Angst, wie das Kaninchen vor der Schlange, möglichst das Richtige zu tun, sondern um Liebe zu üben, wie Gott an uns Liebe übte. Und wer heute fragt, ja, wenn doch Jesus alles für mich getan hat, warum muss es mich denn überhaupt dann noch interessieren, möglichst das Richtige zu tun? Der stellt vermutlich eine ziemlich sündige Frage. Denn er ignoriert die Aufforderung der Liebe Gottes. Gehe hin und tu dergleichen. Es ging ein Mann hinab nach Jericho, der fiel unter die Räuber. Die raubten ihn aus. Die ließen ihn fast tot liegen. Es kam ein Priester denselben Weg, sah den Verletzten und ging vorüber. Er hatte Angst, sich zu versündigen. Kurz darauf kam ein Levit daher. Er wollte sich nicht verunreinigen und ließ den fast Toten ebenfalls liegen. Zuletzt kam ein Samariter den Weg entlang. Er sah keine moralischen Hindernisse. Er sah eine Möglichkeit, dem Verwundeten liebevoll der Nächste zu werden. Es könnte so einfach sein. Amen.